Hallo und herzlich willkommen zum Vital-Gesundheits-Podcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Und um alles, was dir gut tut und zu einem besseren Lebensgefühl verhilft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Vital-Gesundheits-Podcast. Heute geht es um zwischenmenschliche Beziehungen. Wir haben sie alle, wir kennen sie alle. Und da ist es auch wirklich egal, ob es sich um eine Liebesbeziehung handelt, Freundschaft oder das Verhältnis auf der Arbeit. Beziehungen sind immer zwischen Menschen und sie können wunderschön sein, bereichernd sein. Sie können aber auch toxisch sein. Toxische Beziehungen sind immer mehr Thema und der Begriff ist absolut populär, vor allem auch in den sozialen Medien. Aber was genau ist eine toxische Beziehung? Wo fängt sie an? Wo hört sie auf? Und vor allem, wie kann man sich davor schützen, beziehungsweise sich aus einem toxischen Verhältnis auch wieder befreien? Und überhaupt, was ist der Schlüssel zu glücklichen und respektvollen Beziehungen? Das alles und noch viel mehr bespreche ich heute mit meinem wundervollen Gast, Paartherapeutin und Love-Coachin Dr. Sharon Brehm. Schön, dass du da bist. Hallo.
Ich freue mich so, dass ich da sein darf. Und was für eine schöne Ankündigung. Ich freue mich sehr aufs Thema.
Ja, oder? Ich finde ja sowieso, toxische Beziehungen ist irgendwie in aller Munde. Man hat ja auch gerade so durch soziale Medien und so immer wieder begegnet man diesem Begriff. Was genau würdest du sagen, ist denn eine toxische Beziehung? Also wie definierst du toxisch?
Also wir alle haben Verhaltensweisen, die können auf eine andere Person schmerzhaft oder schwierig wirken. Toxische Beziehungen gilt aber vor allem, dass dieses schmerzhafte und schwierige Verhalten, das verändert sich nicht. Also wenn ich dir zum Beispiel sage, boah, das verletzt mich total, wenn du im Streit so schweigst und so mauerst und du fühlst dich dem recht, sagst, das ist mein Problem, ich muss mich damit alleine auseinandersetzen oder sowas wie, du bildest dir das ein, das passiert so gar nicht oder sowas, du bist viel zu emotional, du bist hysterisch, du bist zu sensibel. Sprich, wenn auf der anderen Seite jemand ist, der für dieses schmerzhafte Verhalten keine Verantwortung tragen will, dann ist das ein erster Punkt. Der zweite Punkt zu toxischem also in einer toxischen Beziehung ist, dass wir so große Wellen schlagen. Dann brauchen wir manchmal ganz schön lange, um dann doch wieder guten Boden unter unseren Füßen zu spüren, zu sagen, jetzt geht's mir wieder gut. Und dann haben wir eine kurze Zeit, in der es dann wirklich toll ist, weil sich beide Personen Mühe geben. Doch dann passiert es ganz schnell, dass wir wieder in alte Verhaltensweisen zurückfallen. Und diese schmerzhaften Verhaltensweisen, das ist dann oft nicht nur ein, zumindest erlebe ich so das in der Praxis, so ein ab und zu schweige ich mal oder ich ziehe mich mal zurück, sondern es ist wirklich schmerzhaft, es ist wirklich hart. Und dieser Mix aus, da verletzt mich was und wir haben immer wieder schöne Momente dazwischen, die führen dazu, dass diese Beziehungen so unglaublich klebrig werden. Also wir haben das Gefühl, wir können uns von denen so ganz, ganz schwer lösen und weil wir darauf hoffen, es wird immer wieder besser, weil es gibt ja genügend positive Anzeichen. Und gleichzeitig ist es aber in Beziehung zu sein so schmerzhaft und so destruktiv für uns, unsere mentale Gesundheit, unser Sozialleben, vielleicht teilweise auch unsere körperliche Gesundheit. Und das macht toxische Beziehungen aus.
Ja, du hast irgendwie gerade diesen Begriff klebrig genannt. Das finde ich irgendwie ganz gut, ne? Weil das verbildlicht das so ein bisschen. Das ist ja echt immer also man schmiert immer wieder neuen Kleber drauf, ne? Das bleibt immer eng und dieses Lösen wird halt immer schwieriger. Oder früher hatte man auch gesagt, es ist ja auch wirklich in den toxischen Beziehungen dann diese Achterbahn, dieses Auf und Ab und dieses Zuckerbrot mit Peitsche, man ja irgendwie früher gesagt. Ist das wirklich so das Anzeichen, wo man jetzt vielleicht, wenn man sich nicht sicher ist, ob man unter einer toxischen Beziehung leidet, merken kann oder beobachten kann und daran erkennt, okay, das hier ist irgendwie nicht mehr gesund?
Also, diese Anzeichen helfen einem vor allem, um ein bisschen mehr Klarheit in die Situation zu bekommen. Weil wenn das immer so hoch und runter geht und ich mich von der Person nicht lösen kann, mein gesamter Freundeskreis, alle Menschen um mich herum, aber schon die Köpfe, die Hände über den Kopf schlagen und sich denken, wow, wir müssen dich da rausbekommen, dann hilft so ein Label erstmal, um da eine Klarheit zu bekommen. In dem Moment, wo wir Dinge verstehen, können wir sie auch anders einpacken. Wenn ich nur einfach denke, oh, das ist eine, ich glaube, der französische Begriff dafür ist eine L'amour fou, also so eine verrückte Liebe, die jetzt über ein paar Wochen so geht. Das macht was ganz was anderes mit mir, weil ich sage, das fühlt sich an wie in so einem französischen Film aus den 60er, 70er Jahren, in dem die Leute nur geraucht haben und Wein getrunken haben und nicht gegessen und eigentlich elendlich gestorben sind. Wenn ich merke, das ist aber eine toxische Beziehung, dann kann ich mich davon leichter lösen. Weil ich im Zweifelsfall sage, eigentlich will ich das ja gar nicht. Ich will nicht eine Beziehung, die mir wehtut, und ich will auch keine Beziehung, die dir wehtut, und ich will auch keine Beziehung, bei denen mein Umfeld, meine Kinder, meine Freunde, meine Eltern sich denken, wow, das ist schwer, ich bin froh, wenn das irgendwann aufhört. Und ich weiß aber nicht, wie ich dich rauskriege.
Wie würdest du denn sagen, ist so vielleicht ein recht typisches Muster, wie sich so eine toxische Beziehung entwickeln kann oder wie man sich da rein manövriert?
Also, das kann damit anfangen, dass es am Anfang wirklich unglaublich ist. Das ist das Gefühl von, das ist so magisch und das ist so wunderschön. Und dass man das Gefühl hat, so eine Art von Liebe habe ich noch nie erlebt. Man fühlt sich so verbunden, so verstanden, fast ein bisschen wie zu Hause. Dann kann es aber sein, dass, und das ist ganz normal, der erste Konflikt kommt. Das erste Mal tritt man sich auf die Füße, die Person sagt nicht ab, sie kommt zu spät, du sagst was du später bereust, wo du denkst, ich bin da über eine Grenze gegangen. Und es kommt so zum ersten, ich sag mal, zu den ersten Sachen, die so ein bisschen schwierig sind. Und dann macht eine oder beide Personen etwas, was so ein bisschen, was eigentlich nicht im Beziehungsvertrag verankert ist. Zum Beispiel sowas wie, wir haben jetzt gestartet, mich nervt aber gerade, dass wir so streiten. Anstatt dir zu sagen, du, mir fehlt die Nähe oder ich hätte gern die Verbindung wieder oder lass uns daran arbeiten, wie wir nicht mehr streiten, fängt sie an, einer anderen Person zu schreiben.
Okay.
Dann denkst du dir vielleicht, das finde ich aber nicht okay und versuchst es aber erstmal runterzuschlucken. Dann sprichst du es aber irgendwann an, weil du merkst, okay, das hört nicht auf, dein Bauchgefühl ist schlecht. In dem Moment, wo du es aber ansprichst, fängt die andere Person an, dich zu gaslighten, zu sagen, das bildest du dir ein. Sie legt vielleicht den Fokus darauf, wie eifersüchtig du bist, dass du viel zu sensibel bist. Wenn du nicht streiten würdest, wenn du nicht so laut wärst, wenn du nicht so und so wärst, dann hätte ich all das nicht gemacht. Dann werdet ihr streiten, das wird sehr intensiv sein. Am Ende werdet ihr aber eine Lösung finden, sowas wie, weil wir schreiben uns einfach jetzt jeden Tag wieder, wie sehr wir uns lieben, weil das haben wir am Anfang ja gemacht. Dann macht ihr das für 1-2 Wochen und du wähnst dich in Sicherheit. Dann kommt wieder irgendwas hoch und die Person schreibt vielleicht wieder der anderen Person, aber vielleicht macht sie auch was anderes, was aus seiner Perspektive über deine Grenze geht. Also habt ihr wieder so ein ganz, ganz tiefes Gefühl von, wir müssen darüber sprechen, wir müssen das ausklamüsern. Dann erzählt die Person dir vielleicht, ja, das liegt daran, dass seine Mutter dies und jenes gemacht hat oder dass ihr Vater dies und jenes, und deswegen kann sie sich nicht so hundertprozentig öffnen. Und anstatt dir zu sagen, boah, der Streit ist mir zu viel oder mir fehlt die Nähe, mache ich halt Sachen, die dich verletzen. Und du sagst, okay, dafür habe ich Verständnis. Du siehst es sogar als was ganz Positives, dass die Person sich öffnet, weil du denkst, wow, wir haben jetzt eine ganz, ganz tiefe Bindung und eine ganz tiefe Ebene. Also hast du mehr Verständnis für die Person. Aber die Person verändert nichts an ihrem Verhalten. Also kommt es früher oder später genau zum Gleichen. Und das dreht sich so weiter und weiter und weiter. Und immer wenn es gut ist, ist es so gut, dass du denkst, das will ich nicht verlieren. Aber wenn es schlecht ist, ist es eigentlich so schlecht, dass du sagst, eigentlich nicht gut. Dann kommt noch dazu, okay, die Person, vielleicht bewusst oder unbewusst, isoliert dich von deinen Freundinnen und Freunden, weil du entweder das Gefühl hast, oh, wenn ich denen erzähle, wie schlecht es bei uns läuft, dann verurteilen die ihn oder sie, das möchte ich nicht unserer Beziehung antun, das fühlt sich schlecht an, oder die Person ist so eifersüchtig oder so passiv-aggressiv, wenn du was mit anderen machst, dass du dir denkst, okay, den Streit möchte ich eigentlich nicht haben. Sobald dir aber dieser soziale, sobald du diesen Kontakt nicht mehr hast zu Menschen, die dir wichtig sind oder die dir nochmal ein Spiegel sein können, naja, verfängst du dich immer tiefer, weil da musst du es funktionieren. Da muss das zwischen euch funktionieren, weil sonst wäre das all diese Konflikte ja gar nicht wert. Dann hätten vielleicht auch die anderen recht. Dann müsstest du dir vielleicht auch eingestehen, dass deine Entscheidung falsch war. Also kannst du es mit dir nicht mehr vereinen. Und so gehen die Momente und die Monate immer mehr ins Land. Es passieren immer mehr Verletzungen. Und was sich verändert, ist nicht das Verhalten der anderen Person, aber dass du dich immer schlechter fühlst, dass du immer mehr an deinem Selbstwert, an deinen Gedanken zweifelst, dass du immer weniger weißt, wem oder was kann ich eigentlich trauen? Bin ich verrückt? Habe ich Kaugummi im Kopf? Bis zum Punkt, dass du es einfach nicht mehr weißt. Und dann sind wir auf einer psychischen Ebene. Das ist ein psychischer Missbrauch, der nach und nach passiert, weil du die Sicherheit in dir, aber die Sicherheit auch zu deinem Umfeld immer mehr verlierst. Und das ist oft das, was passiert in so toxischen Beziehungen.
Jetzt, wenn du das so beschreibst, klingt das ja oft so nach diesem Muster, einer, der es macht und einer, der es machen lässt. Ist es in einer toxischen Beziehung so, dass diese Rollen klar verteilt sind oder switcht das auch zwischen zwei Menschen?
Also, ich glaube, das ist so ein ganz, da muss man vorsichtig sein, weil es gibt ein paar TherapeutInnen, die sagen, es gibt dann quasi auch immer eine Codependenz, also ich bin co-abhängig und wenn jemand was Negatives mit mir macht, dann hätte ich ja die Verantwortung zu gehen. Und dass das auch in meiner Verantwortung ist, das zu machen. Ich glaube, man muss da ganz differenziert und auch ganz mitfühlend damit umgehen, weil wer in der toxischen Beziehung ist, also zumindest von meinen Klienten und Klientinnen, die haben das nicht kommen sehen. Und ich glaube auch, dass das so ein Gefühl ist von, man müsste gehen und wir alle würden sagen, auch bei einer gewaltvollen Beziehung, da musst du raus, da musst du sofort raus. Das Problem ist aber, in diesem Teufelskreislauf hat man so sehr den Bezug zu sich selber verloren, dass es nicht mehr so leicht ist. Klar, von außen betrachtet, wenn ich höre, da wird jemand geschlagen, ist es so leicht zu sagen, geh einfach. Aber bei so psychischem Missbrauch, der ja viel schwieriger zu bemessen ist, da habe ich ja keinen blauen Fleck. Das ist das eine, was es, glaube ich, sehr, sehr schwer macht. Und das zweite ist, dass man dann teilweise wirklich nicht mehr daran glaubt, dass man recht hat. Oder dass man der anderen Person sehr glaubt, dass sie was verändert und dass sie recht hat. Und das macht es ein bisschen schwieriger. Also von dem her, ja, da gibt es eine bestimmte Co-Abhängigkeit, aber ich fände es so schwierig zu sagen, ja, das ist eure Schuld und das müsst ihr erstmal auflösen, weil es teilweise auch wirklich ganz starken, selbstbewussten, empathischen, tollen Personen passiert, dass sie da reinrutschen, die das in anderen Beziehungen nicht haben.
Es ist aber schon so, dass du sagen würdest, es gibt eben eine Person, von der aus dieses Toxische eher geht, also die den anderen toxisch behandelt und oder eben genau das macht, ne, abschottet, Selbstbewusstsein niedermacht, beziehungsweise genau diese psychische Gewalt letztlich auslöst und die andere Person vielleicht, weil sie eben empathisch ist und mitfühlend ist, in diese Co-Abhängigkeit kommt, aber es ist nie so, dass es jetzt zum Beispiel innerhalb der Beziehung switcht, also dass beide irgendwie toxisch zueinander sind oder gibt's das auch?
Also, wahrscheinlich ist es auch eine Frage, wen du fragst. Würdest du jetzt die Person fragen, die die andere Person verletzt? Die würde mit Sicherheit sagen, mein Verhalten, also dass ich dich manipuliere oder dass ich dich anlüge oder dass ich dich betrüge oder das, was auch immer dann quasi zu einem Repertoire gehört, das mache ich, weil du das machst. Von außen betrachtet, und es gibt auch tatsächlich etwas, das nennt sich Reactive Abuse. Also ich erlebe das auch oder habe das auch gehört von Klienten und Klientinnen, die so sehr irgendwann den Bezug zu sich verloren haben und mit der Situation überfordert sind, dass sie natürlich auch anfangen zu schreien, laut zu sein. Keine Ahnung. Ich glaube aber, dass man das wirklich, da muss man ganz, ganz vorsichtig sein. Weil es gibt also dieses Manipulierende, dieses Spielen mit Empathie, dieses, ich verbessere mich, ich verändere mich, ich entschuldige mich dafür, aber ich verändere nichts wirklich. Das ist manipulativ. Und dass aus so einer Manipulation heraus irgendwann eine Gegenreaktion kommt, ist, glaube ich, sehr nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz ist es natürlich wichtig, auch das zu reflektieren. So, Moment mal, stopp. Ich verhalte mich gerade auf eine Art und Weise, die überhaupt nicht zu meinen Werten passt. ich will eigentlich nicht in einer Beziehung sein, wo ich jemanden anschreie. Ich will nicht in einer Beziehung sein, wo ich jemanden belüge, wo ich was auch immer mache. Irgendwas ist hier gehörig falsch. Und entweder ich muss an meinem Verhalten was verändern oder ich bin in einem Umfeld, was dieses Schutzverhalten auf meiner Seite so triggert. Aber das bedeutet auch, ich muss aus der Situation raus.
Mhm. Ja. Jetzt sprechen wir ja hauptsächlich über, sag ich mal, Liebesbeziehungen oder romantische Beziehungen. Mhm. Und sicherlich ist das auch der Bereich, wo man wahrscheinlich am häufigsten irgendwie diese toxischen Beziehungen beobachtet. Aber ist es tatsächlich der einzige Bereich, wo das vorkommen kann? Oder gibt es auch andere toxische Beziehungen in Freundschaften oder Familie oder eben auch im Arbeitsverhältnis?
Auf alle Fälle. Also wie gesagt, so eine toxische Beziehung baut sich ja gerade aus diesem, es ist auf der einen Seite so schön aus und gleichzeitig gibt es Verhaltensweisen, die mich einfach wahnsinnig verletzen. Und es gibt keinen Raum, dieses verletzende Verhalten irgendwie abzumildern, abzuschwächen, umzuleiten, zu verändern. Und das kann uns natürlich auch in der Freundschaft passieren. Das passiert auch ganz häufig in Zwischenbeziehungen, also zwischen Eltern- und Kindbeziehungen, dass man das Gefühl hat. Ich hatte neulich eine Klientin, deren Mutter, also die war in einem toxischen Verhältnis mit ihrer Mutter und das bei Kindern ist ganz, ganz schwierig, weil die natürlich bei ihren Eltern sein müssen. Mhm. Und so Momente wie, ich weiß gar nicht, ob man das erzählen darf oder ob das dann zu intensiv wird, aber so von der Mutter wurde Gewalt ausgeübt. Und wenn die Kinder an ihr vorbeigelaufen sind, hat sie manchmal einfach so den Arm gehoben, um so anzudeuten, dass sie schlägt. Wenn die Kinder aber gezuckt haben, hat sie ausgelacht. Uff. Und das ist sogar, das ist super hart, wenn man das hört. Und das macht was mit dem Kind, weil du irgendwann nicht mehr weißt, muss ich jetzt Angst haben, aber das ist gleichzeitig die Person, die ich liebe. Und das Gleiche passiert ja auch dann in anderen Beziehungen. Na, das ist eine Form von Gaslighting. Ich mache dir Angst und lache dich dann aus für deine Angst. Damit du nicht mehr weißt, kann ich meiner Angst vertrauen oder auch nicht.
Jetzt hast du schon zweimal irgendwie dieses Gaslighting angesprochen. Vielleicht können wir ganz kurz für alle nochmal klar sagen, was das genau bedeutet.
Gerne. Gut, dass du nachfragst. Gaslighting bezieht sich eigentlich auf einen sehr, sehr alten Film. Und im ganzen Film geht es darum, dass der Mann hat eigentlich eine Affäre und versucht, also was nicht versucht, er schafft es, gelingt ihm zum Teil auch, seiner Frau das Gefühl zu haben, dass sie verrückt ist. Und das passiert über den ganzen Film hinweg und das sind so kleine Momente, wo er das Licht irgendwie anmacht oder auch nicht anmacht und so. Oder die einfach sagt, nee, das stimmt nicht, das bildest du dir ein. Ihr andere Erklärung gibt so, dass sie am Ende nicht mehr weiß, kann sie ihrem Gefühl vertrauen, dass was nicht stimmt. Oder wird sie gerade verrückt?
Mhm. Ja. Das heißt so diese eigene Wahrnehmung täuschen, ne, und manipulieren letztlich.
Genau. Ja, ist ja viel besser und prägnanter ausgedrückt. Dankeschön. Ja.
Nein, ich fasse das ja nur mal zusammen. Genau. Okay. Das heißt, toxische Beziehungen in der Familie oder eben auch in der Kindheit sind leider auch häufig. Jetzt kann man natürlich irgendwie sehen, gut. Im Vergleich, ne? So, ich habe jetzt eine toxische Beziehung zum Beispiel zu meinen Eltern. Da ist dieses Lösen daraus natürlich wahnsinnig schwierig, weil man ja abhängig von denen ist, weil das ja auch eine Autoritätsperson ist. Bei einer Liebesbeziehung würde man vielleicht eher sagen, lässt es sich leichter quasi zu lösen. Mhm. Ich denke, in einem Arbeitsverhältnis hat es wiederum auch andere Herausforderungen, daraus zu kommen, ne? Wenn man ja wahrscheinlich irgendwie dann gewisse Existenzängste bekommt oder finanzielle Nöte. Was würdest du sagen, wie ist es denn möglich, sich aus einer toxischen Beziehung zu lösen?
Also, ich gebe erstmal, was erstmal wichtig ist, es kann ein Prozess sein. Und wenn man es beim ersten Mal nicht schafft, in Anführungsstrichen, dann ist es überhaupt nicht schlimm. Das passiert sogar ganz häufig, dass man da so ein paar Anläufe braucht, um sich da rauszulösen. Und eigentlich kann man sich den Prozess fast wie rückwärts vorstellen. Naja, also wenn wir in sowas reinfallen, dann geschieht es ja oft zum einen dadurch, dass wir unserer eigenen Intuition nicht mehr vertrauen und dass wir den Kontakt zu anderen Menschen verlieren. Und das sind zwei Dinge, die können uns wirklich gut helfen. So einmal wieder Menschen zu haben, auf die wir uns verlassen können, die uns da auch rausholen, die uns vielleicht sogar bei der Trennung auch beschützen, weil je nachdem, wer uns da gegenübersteht, kann das auch gefährlich werden. Ne, es kann, da gibt's von ich bringe mich selber um, über ich bringe dich um, über du kannst es nicht machen, über Drohungen, über du kannst das Kind nicht sehen. Das kann alles sehr unschön werden. Deswegen ist es gut, da jemanden, nicht nur eine Person, sondern im Idealfall sogar noch mehr Leute an seiner Seite zu wissen, die einem helfen und sagen, hey, ich bin für dich da und wir ziehen das gemeinsam durch. Du fällst nicht tief, du bist nicht alleine. Das hilft zum einen. Auch das Thema sich selber vertrauen. Wenn ich Menschen habe, die mir glauben, die mir sagen, stimmt, das geht so nicht. Egal, was du davor gemacht hast, das stimmt, also das steht in keinem Verhältnis. So, ja, vielleicht bist du zu spät gekommen, aber das rechtfertigt nicht, dass man dich so und so behandelt. Mhm. Wenn da Leute sind, die dir das zutrauen und sagen, ja, das war gewaltvoll, das ist toxisch, nicht weil das deine Schuld ist und weil du co-abhängig bist, sondern ja, du musst da raus. Und das ist das Allerwichtigste erstmal. Danach können wir in der Aufarbeitung immer noch schauen, hast du Teile gehabt, die da so mit rangegangen sind, hat dir einfach Wissen gefehlt, was auch immer. Aber so wie wenn jemand einen Autounfall hat, dann schaue ich ja auch erstmal, wie kriege ich die Person sicher aus dieser Situation raus? Muss sie ins Krankenhaus? Braucht die einen Arzt? Was mache ich, damit es der jetzt gut geht als außenstehende Person und nicht, Mai, hast du den Schulterblick vergessen?
Ja, sehr gutes Beispiel, ja. Genau. Das erfordert natürlich irgendwie, dass man diesen Umkreis weiterhin für sich hat, ne? Denn ich weiß auch aus eigener Erfahrung leider, dass es manchmal ja dann in diesem Prozess, wenn man lange in einer toxischen Beziehung ist, es ja tatsächlich dann so ist, dass das Umfeld nicht mehr an dich rankommt oder ne, man es eben bewusst auch abschottet oder die Person ja auch oft einfach schützt oder denkt, ne, man schützt sie vermeintlich und dann quasi wieder diesen Weg wieder raus oder auch sich da wieder zu öffnen oder überhaupt noch jemanden zu haben, der das quasi anhört, ist ja jetzt auch nicht immer hundertprozentig gegeben.
Also, da hast du absolut recht. Ich musste gerade auch an eine gute Freundin von mir denken, die in einer wirklich auch schwierigen Beziehung war, die auch für mich von außen betrachtet auf vielen Ebenen gewaltvoll war. Jetzt habe ich das Glück, weil dadurch, dass man quasi in dem Bereich arbeitet, ein bisschen zu verstehen, okay, was sie nicht braucht, ist, dass ich ihr erzähle, wie schlimm der Typ ist. Das weiß sie im Zweifelsfall selbst. Oder manchmal versuchen Freunde ja auch jemanden rauszuholen durch ein Ultimatum. Ne? Also du kannst nur mit ihm zusammen sein oder mit mir. Du musst das jetzt beenden. Und das sind so Dinge, oder dass man das gar nicht hören möchte als Freundin, als Freund, weil man sagt, oh, ich kann mir das nicht mehr anhören. Ich leide so mit, ich finde das ganz furchtbar. Doch was dadurch passiert ist, dass wir als Freundeskreis ja auch noch ein bisschen die Distanz erhöhen. Was ich also stattdessen gemacht habe, was hilfreich war, war tatsächlich einfach da zu sein, zuzuhören. Ab und zu mal so eine Reflexionsfrage reinzustellen und dann aber jedes Mal, wenn sie gemerkt hat, okay, ich will raus, sagen, ich bin bei dir. Fertig. Das ist nicht meine Aufgabe, sie zu verurteilen und zu beurteilen. Im Zweifelsfall weiß sie, ich sage ihr das sehr liebe oder habe ihr das sehr liebevoll gesagt, so Vorsicht. Und das wusste sie. Und das ist in Ordnung, aber ich war nicht streng, nicht böse. Ich habe versucht, dass wir in der Verbindung bleiben und sie sich verstanden fühlt, damit sie, falls, wenn dann dieser Moment kommt, dass sie sagt, und jetzt kann ich gehen, ich da bin und sie auffange und wieder schnell aus der Situation kommen. Und für all diejenigen, die jetzt, also quasi im Freundeskreis jemanden haben, wo sie sagt, das kann man machen. Und wenn ich aber auf der anderen Seite bin, ich weiß, es ist so schwer, über diesen Schatten zu springen, weil man sich so verletzlich macht. Weil man, da ist viel Scham dabei, dass man nicht früher das gesehen hat, da ist vielleicht auch so ein gesellschaftlicher Scham, dass man, wie kann das denn passieren, du bist sonst so stark, du bist sonst so ein Power-Mensch, da ist vielleicht auch die Scham, dass man selber keinen Kontakt gehalten hat, da ist auch die Angst, was das am Ende macht, ob man dann verurteilt wird. Also braucht das wahnsinnig viel Mut, sich das verletzlich zu machen. Und da zu sagen, hey Leute, ich habe Mist gebaut.
Ja.
Ich kann aber versprechen, ich glaube in dem Augenblick, wo man das macht, dass die Leute so erleichtert sind und einfach nur dankbar.
Ja. Wir haben ja jetzt natürlich irgendwie, oder auch wenn man das hört, kriegt man natürlich auch schon so ein Gefühl dafür, dass es einem absolut nicht gut tut, eine toxische Beziehung zu führen oder in einer drin zu stecken oder eben in welcher Form auch immer, ne? Sei es jetzt quasi die Liebesbeziehung, die private Beziehung, die Familie oder eben auch das Arbeitsverhältnis. Aber du hast es vorhin ja auch so schön gesagt, es ist trotzdem manchmal total schwierig zu erkennen, wie viel Schmerz oder wie viel Ungutes einem das tut, weil es eben keinen blauen Fleck hinterlässt oder man jetzt kein Pflaster draufpackt oder, oder irgendwie einen Gipsarm hat davon. Was sind denn tatsächlich Gefahren, die von einer toxischen Beziehung ausgehen können? Also wenn wir da mal reingucken, was ist wirklich Worst Case, was mit uns passieren kann, wenn wir zu lange in einer toxischen Beziehung stecken?
Also, unsere Beziehung, ich meine, wir alle kennen das, wenn wir, es muss noch gar keine toxische Beziehung sein, aber einfach nur ein heftiger Streit mit jemandem, den wir lieben. Wie unser ganzes Nervensystem eigentlich dann darauf fokussiert ist, das irgendwie wegzuschieben, zu lösen, damit umzugehen. Dass wir uns dann nicht richtig in der Arbeit konzentrieren können, auch wenn das jetzt gar keine toxische Beziehung, sondern einfach nur ein heftiger Streit war. Und jetzt darf man das mal potenzieren auf nicht nur einen Tag, sondern auf einen Monat, sondern auf ein Jahr, zwei Jahre. Dann hat man eine Idee, was das mit einem macht. Ich meine, auf der einen Seite, wir hatten noch gerade gesprochen, Isolation. Dann auch selbst, dass man mit sich selbst nicht mehr in Verbindung ist, man verliert den Bezug zu sich. Dann Ängste, Trauer, also das Gefühl von Zweifel, das heißt auf so einer psychischen Ebene passiert da ganz, ganz viel. Energielosigkeit, die sich daraus, wir können uns weniger konzentrieren, wir sind fahriger, wir haben vielleicht Schlafprobleme. Für viele Menschen lösen sich dann diese psychischen Probleme auch, die drücken sich dann auch körperlich auf. Keine Ahnung, Haarausfall, Stresssymptome, Bauchschmerzen, alles was im Darm ist, Kopfschmerzen, Migräne. Und selbst bei Beziehungen, die eigentlich okay sind, also ja klar, da sind Schwierigkeiten, die kann man lösen. Selbst bei den Paaren, die zu mir kommen, wo ich jetzt nicht sagen würde, die haben eine toxische Beziehung, die kommen alle auch mit körperlichen Symptomen, wo sie zumindest sagen, das hängt auch ein bisschen am Beziehungsstress. Und wenn ich mir das aber potenziere, in so eine toxische Beziehung, dann ist es für mein ganzes Nervensystem, für meinen ganzen Körper, für meine ganze Psyche einfach schmerzhaft und gefährlich.
Ja. Deswegen umso wichtiger, ja, dass man es vielleicht doch schafft, frühzeitig zu erkennen, bevor einen es ja so komplett zermürbt. Geht das überhaupt? Man spricht ja oft oder man hört ja auch oft von diesen Red Flags, also den roten Flaggen. Was genau ist das und wie können die einem helfen oder können die einem überhaupt helfen?
Es sind so, also ja, das kann einem helfen. Ich glaube, wir alle werden ab und zu Menschen in unserem Leben treffen, die wir als übergriffig, als schwierig, vielleicht auch noch gar nicht in der Persönlichkeitsstörung narzisstisch, aber so in dem Bereich, es kann auch sein, dass jemand Borderline hat. Und damit will ich nicht sagen, alle Menschen, die das haben, sind automatisch undateable oder furchtbare Menschen, überhaupt nicht. Aber je nachdem, wo ich stehe, kann das was mit mir machen. Und Menschen, die dann in diesen toxischen Beziehungen bleiben, ist es nicht, dass sie das nicht gesehen haben oft, aber die haben ganz oft diese Red Flags zur Seite geschoben. Im Sinne von, ich sehe, dass das kompliziert ist oder schwierig, ich habe das Gefühl, irgendwas ist ein bisschen off, aber ich konnte denn keinen Namen geben. Oder sowas wie, so schlimm ist es am Ende nicht. Also zumindest mit meinen Klientinnen und Klienten merke ich oft, dass sie eigentlich schon in der Dating-Phase irgendwann den Moment hatten, irgendwas ist seltsam. Aber sie sind über dieses Gefühl drüber gegangen. Und für all diejenigen, die dieses Gefühl nicht haben, hilft dieses Konzept Red Flags ein bisschen. Ich finde, Menschen sind komplex und wir sind alle individuell. Deswegen muss man immer ein bisschen aufpassen, weil für den einen kann das ein Red Flag sein, für die andere Person nicht. Also es gibt so kollektive Red Flags, es gibt individuelle Red Flags, aber die können uns zumindest mal kurz innehalten lassen.
Mhm. Was wäre so ein kollektives Red Flag?
Ich glaube, was die meisten von uns als schwierig empfinden, ist, wenn jemand zum Beispiel über die Ex-Partnerin und Ex-Partner auf eine Art und Weise sprechen, die alle Schuld bei der anderen Person sehen und selber kein Moment von, wo habe ich da eigentlich die Verantwortung zu tragen. Die meisten von uns sehen es auch als Red Flag, wenn sie sehen, wie jemand mit dritten Personen umgeht und nicht nur mit Dritten, sondern mit Dritten, von denen sie nichts brauchen. Mhm. Also zum Beispiel, jemand kann sehr, sehr freundlich zu dem, keine Ahnung, zum Geschäft, zum Chef sein, zur Chefin sein, aber zu seinen Praktikanten und Praktikantinnen wirklich ekelhaft. Das würde mir das Gefühl geben, oh, da geht jemand nicht immer integer mit Menschen um, sondern sucht sich ein bisschen aus, wie gehe ich mit Leuten um, je nachdem, was ich von ihnen brauche. Und wer jetzt das nicht im Arbeitskontext hat, der sieht es vielleicht bei der Kellnerin im Kellner. Mhm. Ist jemand, also weil da ist ja keine Beziehung und das ist dann im Zweifelsfall jemand, der quasi im Service ist. Wie geht jemand mit anderen Menschen um, die ihm gerade irgendwie dienen? Ist er da freundlich? Ist er da zugewandt? Oder geht er mit denen abschätzig um, abwertend? Benutzt er die, um sich selber groß zu machen? Was wären noch so Red Flags? Ich glaube, für viele Frauen beim Dating wäre sowas wie, wenn der Mann sagt, no drama. Mhm. Weil es impliziert, dass die andere Person Emotionen gezeigt hat, die vielleicht heftig, aber intensiver waren für das, was die Person gebraucht hat, aber dass die Person nicht verstanden hat, ah, woher kommt denn dieses heftige Verhalten? Sowas habe ich dann eventuell mit reingetragen.
Ja.
Das wären so ein paar kollektive Red Flags. Und ich sehe dich nicken, wahrscheinlich kennst du die auch und sagst, ja stimmt, die wären, da wäre ich auch hellhörig.
Ja, absolut. Ich glaube ja, dass der Begriff toxische Beziehungen ja auch eine gewisse Popularität bekommen hat, weil das doch häufiger vorkommt, als man vielleicht denkt oder glaubt oder vielleicht auch erst rückwirkend, reflektierend das erkennen kann. Was ist denn deine Erfahrung so, vielleicht auch im Vergleich von vor 10 Jahren oder so zu dem Thema?
Oh, ich wünschte, ich wäre schon so lange im Beruf. Aber ich glaube, da war ich noch mitten in der Promotion. Deswegen kann ich noch nicht sagen, was ich im Vergleich auf dieser therapeutischen Ebene, was den da anbelangt. Ich glaube aber, dass du recht hast. Ich stimme dem zu. Ich glaube, unser Bild von Beziehungen verändert sich. Wir werden insgesamt als Gesellschaft ein bisschen transparenter.
Ja.
Und hinterfragen den Status quo. Also, ich meine, in dem Moment, wo wir darüber sprechen können, etwas ist eine toxische Beziehung, geht es ja nicht darum, die andere Person zu verurteilen, als vielmehr sichtbar zu machen, was sonst hinter verschlossenen Türen passiert ist.
Absolut, ja.
Na, und zu sagen, ich habe da eine Community und ich bin nicht alleine mit diesem Phänomen. Ich als Sharon, ich als Clarissa bin nicht die einzig Doofe, die auf sowas reingefallen ist. Mhm. Sondern, wow, offensichtlich ist das echt ein Thema. Und da ist so viel Gewalt, der wir uns bis dato gar nicht bewusst sind, aber das hat was mit uns gemacht. Das hat uns, ich weiß, das ist ein großes Wort, aber das hat uns traumatisiert. Da ist eine Verletzung entstanden, ja, die uns verändert hat. Und das, ja, macht ein Trauma aus. Trauma ist nicht, es muss nur das Erdbeben sein, die Kriegserfahrung, was auch immer. Trauma ist die Veränderung in uns.
Richtig.
Dass ich danach merke, ich kann mich nicht mehr so öffnen. Also ich habe so Angst, ich habe da so ein tiefes Missvertrauen oder ich glaube meiner inneren Stimme nicht mehr. Keine Ahnung, ob das jetzt stimmt.
Ja, also ich persönlich kann das nur bestätigen, dass vor allem, nachdem ich mich aus einer toxischen Beziehung gelöst habe, ich vor allem die Arbeit an mir selber sehr schwierig fand. Ne? Also dieses Selbstvertrauen wieder zu finden und einem selbst auch wieder zu sagen, doch, du kannst dein Intuition vertrauen, du kannst deinen Gefühlen vertrauen, Dinge, ne, die du vielleicht gemerkt hast, die dir aber abgesprochen wurden oder die, ne, wo es halt immer hieß, das stimmt nicht oder bei dir stimmt es nicht oder du siehst das falsch, du bildest dir das ein. Genau das, das wieder zu bekommen, also diese Sicherheit, zu einem selbst ist, finde ich, ich persönlich, das ist jetzt nur meine persönliche Erfahrung, war die viel schwierigere Hürde. Mhm. So. Wo wir vielleicht auch ein bisschen darauf eingehen können, wie man es denn auch wirklich schafft, so eine toxische Beziehung. Man hat es vielleicht geschafft, sich daraus zu lösen. Auch, ne, auch das kann ja dauern, wie du gesagt hast. Das kann ja auch mehrere Anläufe haben, dann wieder vielleicht einen Rückfall. Man geht da wieder rein und bleibt noch so ein bisschen in diesem Hin und Her. Aber vielleicht hat man es dann irgendwann geschafft. Und dann, glaube ich, ist eben total wichtig, gerade so mit Hinblick auf die Zukunft, dass man das gut verarbeitet. Vielleicht sagst du aber auch, ist es gar nicht. Wie siehst du das denn und wie schafft man das auch, das gut zu verarbeiten?
Ich finde das erstmal so berührend, dass du es teilst und dass du auch zeigst, hey, man kommt da auch wieder raus. Ja, das ist ein Weg, aber man kommt da auch wieder raus. Und weil ich glaube, wenn man in so einer Situation ist, was man oft verliert, ist die Hoffnung, weil man eben das nicht so oft hört, dass das anders sein kann. Und finde es deswegen so schön, dass du es sagst. Ich glaube, was natürlich immer eine Hilfe sein kann, ist Therapie. Also wenn man gerade keine Freundin zur Hand hat oder keinen Freund oder die woanders leben oder aus welchen Gründen auch immer. Das ist immer, immer, immer erlaubt. Ich weiß, das System ist so ein bisschen schwierig, weil man ewig auf einen Platz wartet und es eh viel zu wenig gibt. Aber man muss nicht warten, bis man am Boden liegt und sagt, ich kann wirklich nicht mehr, um sich Hilfe zu holen. Das darf man auch viel, viel früher machen. Und dass dein Leiden ganz individuell ist dein Leiden und du darfst dir Unterstützung suchen. Das ist, glaube ich, der erste Schritt, der helfen kann. So dieses Hoffnung und ich komme da raus und ich brauche dafür jemanden. Und ich darf dafür jemanden brauchen. Ich muss das nicht alleine schaffen. Weil im Zweifelsfall genau das ja auch dann von der anderen Seite gesagt wurde, ne, dass du eben nicht nur deinem Gefühl nicht glauben kannst, sondern dass du auch nichts kannst und dass dich sowieso niemand anderes mag, außer ich. Und das macht's so schwer. Wir dürfen, das ist das Erste. Das Zweite ist, wir dürfen den Gedanken von dem, die uns, also von der Person, die uns da so klein macht, wir dürfen an diesen Gedanken zweifeln. So wie wir auch lernen dürfen, nicht jedem unserer Gedanken zu glauben. Ich weiß, es klingt ganz schwer, aber komisch, den eigenen. Aber wir haben so viele Gedankenstränge pro Tag. Nicht jeder dieser Gedanken ist wahr. Und da mal zu überlegen, welche möchte ich mir denn wirklich anschauen und welchen möchte ich glauben? Da so eine bewusste Entscheidung zu finden. Ich weiß, das ist nicht immer einfach, aber du darfst das. Hier so ganz offiziell die Erlaubnis, du darfst dir die Gedanken aussuchen, an die du glauben möchtest. Fertig. Und dann was braucht es noch, um zu heilen? Ich glaube, es braucht dann auch tatsächlich in der Aufarbeitung neue Erfahrungen. Mhm. Also du brauchst danach die Erfahrung, okay, da sind Menschen, ich kann denen vertrauen. Da sind Menschen, wenn die sich entschuldigen, dann verändern die was. Die nutzen das nicht nur zur Manipulation. Du brauchst die Erfahrung, dass du deiner eigenen Stimme vertrauen kannst. Ne? Wenn deine Stimme sagt, oh, diese Person ist komisch, kannst du es auch üben, du kannst das mal aussprechen für dich. Ja, ich habe hier ein komisches Bauchgefühl. Kannst du wie so ein Intuitionstagebuch führen und schauen, ob das dann später hochkommt. Und was ich viel meiner Klientin mitgebe, und ich glaube, das ist hilfreich, sich bewusst zu machen, nur weil das einmal passiert, das heißt das nicht, dass du das immer und immer und immer wieder machen musst. Mhm. Mit großer Wahrscheinlichkeit hast du sogar jetzt so ein feineres Radar dafür, wenn jemand für dich schwierig wird. Du wirst dich ein bisschen mehr von der Person distanzieren, weil du davor diese Antennen, in der Regel hattest du die einfach nicht. Ich kenne ganz viele Klienten, für die war das nicht vorstellbar, also auch Klienten, dass da jemand einen so kaputt machen kann. Weil sie selber das nicht machen würden. Warum? Also sie hatten selber keinen Impuls, keinen Grund, warum sie jemanden so verletzen möchten, sollten, was auch immer, vor allem jemanden, den sie lieben. Deswegen ist es für die oft so schwierig, das zusammenzubringen. Mit diesem Wissen, es gibt Leute, die sind böse. Es gibt Menschen, die sind schlecht. Es gibt Menschen, die tun mir nicht gut. Können sie sich ein bisschen leichter erlauben, Grenzen zu setzen. Und das ist wichtig. Und das sind so Punkte, die so in diesem Heilungsprozess da sind und die eigentlich, ich weiß, es ist anstrengend, manchmal so Heilungsprozesse durchzulaufen, aber es lohnt sich so und es ist so schön am Ende.
Ja, es ist gut, dass du es sagst. Ich denke nämlich auch oft, dass Leute einfach auch so einen Respekt davor haben, ne? Weil natürlich dieser Heilungsprozess beinhaltet ja auch, dass man sich sehr mit sich auseinandersetzt und vielleicht eben auch gucken muss, okay, warum ist mir das jetzt passiert oder warum habe ich mich zu dieser Person so hingezogen gefühlt oder warum habe ich es nicht geschafft, mich früher zu lösen? Also all diese Fragen muss man sich ja dann doch irgendwie stellen oder tut man irgendwie automatisch. Lass uns doch nochmal ganz kurz darauf eingehen, was es vielleicht für Unterschiede gibt von diesen Prozessen rein in eine toxische Beziehung, aber auch raus zwischen einer Liebesbeziehung oder vielleicht auch einem Arbeitsverhältnis. Ich sag mal so, das sind so für mich die zwei, die am weitesten voneinander entfernt sind. Würdest du da Unterschiede benennen können? Sagen, ja, bei einem Arbeitsverhältnis, weiß ich nicht, entwickelt sich das halt noch anders so oder so?
Also, was so ein großer Unterschied ist, und das hast du vorhin schon gesagt, unsere Arbeit ist auf eine andere Art und Weise existenziell für uns. Viele von uns haben Geldthema, was wir erst auflösen dürfen. Ohne Job dazustehen, ist erstmal schwer. Und das ist so eine finanzielle Abhängigkeit, die schwierig sein kann. Und der Job gibt uns hier ganz viel Freiheit. Ne, oder auch Selbstentfaltung oder die Möglichkeit eben zu reisen, unser Leben zu gestalten und dann quasi in so einem Arbeitsverhältnis zu sein, was sich toxisch anfühlt, das ist halt schwierig, weil ich das Gefühl habe, ich bin dem irgendwie, ich muss das auch machen, das ist auch mein Job. Und wenn ich das erst so kurz merke oder vielleicht sogar noch Berufsanfänger bin, dann denke ich mir, ich muss das ja so ein Jahr mal aushalten. Das kann dann manchmal schwierig sein. Was noch ein Unterschied sein kann, was es ein bisschen leichter macht für ein Arbeitsverhältnis im Vergleich zu einer Liebesbeziehung. In so einem Arbeitsverhältnis haben wir oft auch noch Kolleginnen und Kollegen und können uns mit denen so ein bisschen abstimmen. Ging es dir genauso? Ist der mit dir auch so umgegangen? Wenn ich merke, eine Person geht einfach grundsätzlich mit Leuten wirklich nicht freundlich um, dann nehme ich es auch weniger persönlich. Mhm. In so einer Liebesbeziehung kann ich mir im Zweifelsfall, da denke ich mir, der war mit den anderen bestimmt voll liebevoll. Da war der voll süß. Und wenn ich nur einfach so und so wäre, weil so erzählt mir die andere Person, dann wäre die Person ja auch ganz liebevoll. Jetzt habe ich es doch geschafft, die für mich zu überzeugen, von mir zu überzeugen. Das heißt, das macht es ein bisschen leichter in so einem Arbeitsverhältnis, wo dann vielleicht auch andere Leute sind, dass man mehr den Vergleich hat. In einer Liebesbeziehung habe ich den nicht. Und man traut sich ja auch nicht immer mit der Ex-Partnerin, dem Ex-Partner dann Kontakt aufzunehmen. Da fühlt man sich ein bisschen seltsam.
Häufig geht das auch. Also hat man den Kontakt ja auch gar nicht.
Ja, so. Und will man vielleicht auch gar nicht. Denkt sich so, bisschen seltsam. Was sind noch so Unterschiede klassischerweise? In einer Liebesbeziehung gibt es auch das Gefühl von Abhängigkeit. Das ist dann, das, je nachdem, ob man dann zum Beispiel zusammen wohnt oder Kinder zusammen hat oder das Gefühl hat, die Person gibt einem den Zugang zu, keine Ahnung, was kann denn sowas sein? Die Person ist für mich quasi so viel besser als alle anderen Personen und sie wäre so die Möglichkeit, mit der ich Familie gründen kann. Mhm. Auch wenn das de facto keine Abhängigkeit ist und man jederzeit rausgehen kann, binde ich mich so ein bisschen an die Person, weil ich mir einbilde, mit der Person würde ich das gerne haben. Oder, oh Mann, wie soll ich mir denn jetzt eine Miete in München oder in Berlin alleine leisten? Ja. Auch wenn das natürlich am Ende des Tages nicht das Wichtigste ist, das sind erstmal Ängste, mit denen wir arbeiten müssen.
Ja, absolut. Oder auch oft so dieses, jetzt habe ich da irgendwie schon 2 Jahre investiert, ne? Ja. Das gibt es ja auch häufig leider.
Genau. Weil das, was du auch sagst, ehrlicherweise so toxische Muster, die kommen ja nicht in den ersten 2 Monaten auf, weil im ersten Monat würdest du denken, ha, dann würdest du nicht bleiben.
Ja.
In der Regel. Aber selbst das kann manchmal sein, dass du sagst, die ersten 3-4 Monate waren so schön. Und dann willst du immer wieder zu diesen ersten 3 Monaten zurück.
Ja. Gibt es denn so Geschichten oder Fälle, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind, sowohl negativ als auch positiv?
Ich kann mal mit einer negativen Geschichte anfangen, wo die wirklich, also das ist wirklich par excellence, das wäre wie im Film negativ. Und die Beziehung hat schon damit, und die Hochzeit, ich habe dann gefragt, wie lange ist denn das Muster schon da? Die waren da schon, die hatten, glaube ich, ein Kind, was schon so Teenager-Alter war. Und dann hat sie erzählt, eigentlich hat es schon beim Heiratsantrag gestartet, weil sie hat nur Ja gesagt zum Heiratsantrag, weil sie saßen im Auto. Und er hat gesagt, wenn du nicht zustimmst und nicht Ja sagst, dann setze ich das Auto gegen den Baum. Und das ist, glaube ich, das Krasseste, was ich erlebt habe. Und sagst, wow, okay. Und das kann man sich ja nur vorstellen, wie das sich dann so weiterentwickelt, ne?
Ja.
Aber ich habe auch erlebt, wie Menschen aus so toxischem Verhalten, weil nicht immer ist auf der anderen Seite jemand, der eine Persönlichkeitsstörung hat, auch wieder rausgekommen sind. Aber was es dafür wirklich braucht, ist die Veränderungsbereitschaft von einer Person. Also von der Person, ist ein langer und schwieriger Prozess gewesen. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, bitte macht das zu Hause am Küchentisch. Sucht euch dafür jemanden, der das überhaupt mit euch begleiten kann. Weil man als Paartherapeutin natürlich auch bestimmte Regeln setzt. Ich kann nicht mit euch arbeiten, wenn das gewaltvoll bleibt. Dann funktioniert der Prozess nicht. Und was wir gemacht haben, wir haben natürlich zum einen die Scham, die auf der Seite von der Person, die dieses toxische Verhalten an den Tag gelegt hat, mit der mussten wir arbeiten. Scham ist eine kraftvolle Emotion, führt aber auch dazu, dass wir unser Verhalten zu rechtfertigen und damit die andere Person verletzen und nichts verändern. Und das ist ein langer Prozess, auch Empathie für die andere Person zu bekommen. Das aushalten zu können, dass man jemanden, den man eigentlich liebt, verletzt hat. Auch die Verantwortung zu übernehmen, egal was die Person davor gemacht hat, selbst wenn sie mich provoziert hat, weil sie zu lange geredet hat oder zu laut war oder was auch immer. Es ist immer in meiner Verantwortung, wenn ich am Ende diesen oder jenen Schritt mache. Und es gibt bestimmte, ich finde, es gibt so Stufen. Sowas wie, das eine ist, also, keine Ahnung, die erste Person, die anfängt, ein Schimpfwort reinzubringen, dann ist plötzlich ein Damm gebrochen, dann sind wir woanders. Es kann dann gut sein, dass die andere Person mit dem gleichen Feuer zurückschießt. Oder wenn wirklich körperliche Gewalt ist, kann sein, dass die andere Person dich dann zurückschubst. Ja, kann sein, dass die sich gewehrt hat. Aber du warst in dem Augenblick die Person, die quasi diese Ebene überschritten hat. Dafür musst du Verantwortung übernehmen. Lass uns schauen, was ist da passiert.
Ja.
Und was kannst du verändern und was machst du dafür, das zu verändern? Weil es ist nicht die Verantwortung der anderen Person. Du kannst glücklich sein, dass die Person noch da ist. Und gleichzeitig wie können wir den Selbstwert der anderen Person wieder aufarbeiten? Ja, wie kann die lernen, Grenzen zu setzen? Darf die das? Wird das erlaubt oder wird das direkt sanktioniert in der Beziehung? Und das ist ein bisschen Teil des Prozesses.
Wie schafft man es denn, diese Grenze zu setzen?
Also, das Erste, also was ich merke, was ich als Typ, ich bin eigentlich, ich mag Verbindung und ich mag Liebe und ich mag, dass es nett ist und warm und kuschelig. Bin ich einfach ein bisschen schöner. Aber was ich gelernt habe, was ganz, ganz wichtig ist, dass ich auch klar bin. Und dass wenn Unrecht passiert, wenn der Schmerz passiert, wenn der Gewalt passiert, dann bin ich in der Verantwortung, das zu benennen. Bedeutet nicht, dass ich sagen muss, du bist der schlimmste Mensch auf der Welt. Du hast es gar nicht verdient, bei mir zu sein. Aber wenn ich es nicht benenne, dann gebe ich im Zweifelsfall der anderen Person die Erlaubnis, so weiterzumachen. Ja. Und wenn ich es aber benenne, hat die Person, der diese Gewalt angetan wird, die Chance, es das nächste Mal zu sagen. Hey, stopp, wir haben darüber gesprochen, das ist gewaltvoll. Und dadurch, durch so einen positiven Spiegel, bekommt sie so ein klareres Bild. Das war eine Grenzüberschreitung. Ich darf das ansprechen. Ich lerne das gerade. Das ist so ein erster Schritt. Ich habe dich gerade so lächeln und nicken. Was kam dir gerade in den Kopf?
Ja, nee, es war, ich fand es gut, dass du nochmal deutlich darauf hinweist, ne, dass letztlich, wenn Gewalt passiert ist, Schmerz zugefügt wurde, es irgendwie auch in der Verantwortung der Person, die das abbekommt, sage ich mal, ist, das zu benennen, weil es sonst eine Erlaubnis für die andere ist, weiterzumachen. Das, finde ich, ist ein sehr wichtiger Satz, weil ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, dass es viel zu oft diese Erwartungshaltung gibt, dass die andere Person das ja wissen müsste. So. Und ich glaube, dass das oftmals gar nicht so ist, weil wir einfach individuell sind und natürlich auch unterschiedliche Schmerzgrenzen haben, beziehungsweise uns vielleicht auch unterschiedliche Dinge triggern und verletzen. Und wenn man es dann nicht ausspricht, aber in eine Erwartungshaltung geht, die andere Person muss ja eigentlich schon wissen, dass das jetzt mich verletzt hat oder mir nicht gefallen hat oder mich gekränkt hat. Da fangen, glaube ich, oft Probleme richtig an.
Total. Und das, was du sagst, ist sogar, das bringt mich noch auf einen weiteren Punkt, weil oft versuchen wir, und das ist eigentlich wunderschön, ne, so eine Verletzung, wenn da jemand was macht, wir wollen das so ein bisschen abmildern, indem wir sagen, mich hat das verletzt, mich hat das gestört, das ist gar nicht was Grundsätzliches, was alle stören würden. Aber gerade in toxischen Beziehungen kann das schwierig werden, weil du machst dich verletzlich und die Person wird immer sagen, ja, du bist einfach zu sensibel. Und deswegen ist es so wichtig, wenn von außen oder man das generell sagt, so, das ist nicht in Ordnung. Es ist nicht, also wir können unseren Beziehungs, wir können schauen, möchten wir eine offene Beziehung führen, aber es ist nicht in Ordnung, dass du mich belügst und betrügst. Wenn wir sagen, also es sei denn, das ist unser Modus operandi, so wie wir miteinander umgehen und dann geht es in beide Richtungen, ist es nicht so, ist das nicht in Ordnung, Punkt. Mhm. Und egal, ob dein Vater gemein war, deine Ex-Freundin schwierig war, egal, ob du heute einen schlechten Tag hattest, egal, was ich gemacht habe, das ist nicht in Ordnung.
Ja. Ja.
Und nicht nur, weil ich zu sensibel bin, sondern weil das nicht geht. Und wenn du da komplett andere Werte hast als ich, dann müssen wir überlegen, ob das mit uns funktioniert. Ich würde gern, dass das funktioniert, aber das müssen wir verändern. Und ich glaube, du kannst es verändern. Sonst wäre ich nicht mit dir zusammen, sonst würde ich es dir nicht sagen. Aber du sagst, nee, ist nicht meine Aufgabe, dich zu reparenten.
Mhm. Wenn du so an alle Hörerinnen und Hörer vielleicht einen Tipp hättest oder auch zwei oder drei, was so ein Schlüssel sein kann für eine respektvolle und ja, wertschätzende Beziehung. Was wäre das?
Ich glaube, das Erste ist, sich überhaupt bewusst zu werden, dass Beziehung auch ein Ort von Heilung sein kann. So wie Beziehungen, ich meine, in Beziehungen machen wir uns so verletzlich. Und wenn auf der anderen Seite jemand sitzt und der haut nochmal drauf, wenn wir uns verletzlich machen, klar das wird das immer tiefer, diese Verletzung. Aber wenn ich in der Beziehung bin und da mich verletzlich mache und jemand geht ganz liebevoll, achtsam, empathisch mit mir um, fragt nach, hat Interesse, nimmt das so in, hat das so im Kopf, dann kann das was Heilsames sein. Und ich glaube, das ist so der erste Punkt. Und das bedeutet nicht, dass mein Partner mein Therapeut sein muss oder meine Partnerin. Allein wenn jemand, keine Ahnung, stell dir vor, du kommst eben aus dieser toxischen Beziehung und sagst, oh, mir fällt es manchmal richtig schwer, zu glauben, dass ich wirklich gut bin. Und dann hast du auf der anderen Seite jemanden, der erstmal nur nachfragt und sagt, okay, erzähl mir die Geschichte, anstatt zu sagen, oh, das verstehe ich ja gar nicht. Sondern wirklich erstmal nur dich erzählen lässt und dann das so versteht und sagt, okay, danke, dass du mir das erzählt hast und das so, keine Ahnung, dich bestätigt und sagt, hey, das war gut. Ja, du hast da voll das gute Bauchgefühl. Oder, hey, ich bin dankbar, dass du mich in deinen Eindruck mitgegeben hast, ich war mir selber unsicher. Das sind so kleine Sätze, die dich stabilisieren. Mhm. Wenn du davor in einer Beziehung warst, in der du nicht Commitment bekommen hast, in der du das Gefühl hattest, okay, da interessiert sich jemand nicht für mich. Und da ist dann jemand, der, keine Ahnung, der sagt, was er denkt und der tut, was er sagt.
Ja.
Wie heilsam ist das denn?
Ja.
Und das sind so kleine Dinge in Anführungsstrichen, da brauchst du gar nicht viel, dass du merkst, okay, das kann auch anders sein.
Total.
Und das ist einfach nur, und das ist schön.
Ja.
Und dann ist diese Erfahrung mit dieser Ex-Person, die in dieser Toxin, das ist dann eine Erfahrung, die man hoffentlich nicht nochmal wiederholt, aber es wird nicht für immer mal die Geschichte meines Lebens sein.
Mhm. Ich finde, du hast was ganz Wichtiges angesprochen, nämlich dieses, oder was einem ja auf jeden Fall Sicherheit geben kann, ist genau dieses Worten müssen Taten folgen. Mhm. Ne, weil das wird ja immer wieder getestet und je öfter das bestätigt wird, desto intensiver und schneller baut sich Vertrauen auf, würde ich mal so behaupten. Mhm. Kann man schon so sagen, ja.
Voll. Und du wirst auch merken, jemand, mit der mit dir eine Beziehung auf Augenhöhe führt, der wird deine verletzlichsten Teile nicht gegen dich verwenden. Der wird damit ganz achtsam und respektvoll umgehen. Und das bedeutet nicht, dass die Person keine eigenen Bedürfnisse hat und nicht auch mal verletzt ist oder nicht auch mal irgendwie einen schwierigen Moment hat. Aber sowas wie, keine Ahnung, toxischen Beziehung, dass du jemandem was anvertraust, keine Ahnung, meine Kindheit war aus diesen und jenen Gründen schwierig und im Streit erklärt dir dann dein Partner, oh, du siehst das in mir, weil deine Eltern waren so. Das würde jemand in einer guten Beziehung nicht machen. Der würde deine Geschichte nicht gegen dich verwenden.
Mhm. Ja.
Sondern im Gegenteil, der hätte das so im Hinterkopf und der würde das so ein bisschen, der würde das natürlich im Zusammenhang setzen, aber der würde dir das nicht entgegenschleudern als in so einem Streit, sondern vielleicht danach sagen, hey, ich verstehe den Punkt und ich ändere mein Verhalten. Aber kannst du mal gucken, ob da auch noch eine andere Verbindung ist? Und wahrscheinlich ist da noch eine Verbindung, kann gut sein. Ne?
Ja.
Aber das ist ein ganz anderes, respektvolles Miteinander.
Ja, absolut.
Das war so ein, ja, das erlebe ich gerade als neue Erfahrung.
Ja, nee, beziehungsweise ich finde, das hat jetzt wichtige Punkte auch ausgesprochen oder du hast jetzt wichtige Punkte ausgesprochen, die ja jede und jeder so für sich mitnehmen kann und damit das irgendwie ganz gut abgleichen kann, wie es für einen läuft. Lass uns auch noch mal kurz über dein neues Buch sprechen.
Mhm.
Was genau ist das Ziel bei diesem Buch?
Das Buch nennt sich Wieder Herzgestellt. Und quasi so, als könnten wir so ein Herz wieder aufbauen, wieder zusammenflicken. Gerade weil eben Beziehungen so ein Kraftort sein können und die Erfahrungen in unseren Beziehungen uns wirklich helfen, auf der einen Seite auf Dinge zu stoßen, die lange schon hätten geheilt werden müssen, aber auch tatsächlich eine neue Erfahrung zu machen. Zum Beispiel hatte ich ganz lange so einen Glaubenssatz, dass wir, und das hört man ja auch oft, Selbstliebe muss dir reichen und du musst dich nur selber genug lieben und dann kommt schon der richtige Match. Ich persönlich, aber auch in der Paartherapie merke ich, das reicht uns nicht. Das ist kein guter Ersatz, dass Selbstliebe ist wichtig, Selbstakzeptanz ist wichtig, Selbstmitgefühl ist wichtig, aber das ist was ganz anderes, als wirklich von jemandem geliebt zu werden und jemand anderen zu lieben. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, ist, manchmal können wir sehr gut alleine sein und wir bemerken unsere Verletzungen gar nicht. Mhm. Also wenn ich niemanden zu verlieren habe, der mir wichtig ist, habe ich auch keine Verlustangst. Aber es kann sein, dass wenn ich in Beziehung bin, dann erst Themen hochkommen, von denen ich dachte, ich habe die schon aufgelöst. Und da nicht sofort panisch zu werden und zu denken, oh Gott, jetzt ist was ganz Falsches, weil es kommen ja trotzdem noch Themen hoch, was mache ich denn damit? Das war mir ein ganz wichtiges Anliegen. Weil wenn wir merken, okay, kommt was hoch, damit wir jetzt was anderes machen können, damit wir was lernen können, damit wir was auflösen können, dann gibt uns das ein bisschen mehr Stabilität und Orientierung.
Ja. Ich finde, das Buch klingt auf jeden Fall auch als eine sehr gute Alternative, wenn man vielleicht sich nicht gleich therapeutische Hilfe nehmen möchte oder es vielleicht gerade nicht kann oder warum auch immer es gerade schwierig ist, dann sind ja gute Ansätze auch, diese Folge zu hören oder eben dein Buch zu lesen. Ich danke dir auf jeden Fall vielmals für diese wunderschöne Folge und auch wirklich sehr, sehr persönliche Folge, finde ich. Aber auch sehr, sehr wichtig, weil, das haben wir anfangs ja auch gesagt, diese Awareness und diese Community für toxische Beziehungen oder Beziehungen, in denen vielleicht viel zu viele Menschen viel zu lange drin bleiben, ist wichtig, einfach zu merken, okay, das geht nicht nur mir so oder es gibt ganz, ganz vielen, denen das eben passieren kann, widerfahren kann. Und es gibt vor allem einen Weg daraus. Man muss das nicht aushalten.
Ich danke dir. Du hast recht, das war jetzt ganz persönlich. Und ich weiß nicht, wie es hier ging, aber ich war manchmal ein bisschen ergriffen und berührt.
Ja,
total. Du hast das ganz, ganz wunderbar gemacht. Du hast so eine Stärke und hast so die Kunst, das Talent, Menschen so mitzunehmen und so eine innere Welt ist irgendwie, ich weiß nicht, wie du es machst, aber es ist wirklich irgendwie schön.
Wirklich, ja, danke schön. Ja, vielen Dank.
So, man fließt so mit dir. Schön.
Dankeschön, war mir wirklich eine große Freude und eine große Ehre, diese wunderschöne Folge mit dir aufzunehmen. Und ich hoffe, wir hören, sehen uns mal wieder.
Sehr, sehr gerne. Danke dir.
In der nächsten Folge des Vitalgesundheits-Podcasts feiern wir ein Jubiläum. 100 Folgen des Vitalgesundheits-Experten-Talk. Ich freue mich sehr und bin total stolz drauf, denn wir haben uns überlegt, dass wir in dieser Folge uns mal anschauen, was wir eigentlich machen können, wenn wir einen Notfall haben. Dafür sind Annika Schreiber und Robert Konstantin da, beides Notfallsanitäter, und mit den beiden werde ich auch unser allererste Hilfewissen einmal auffrischen. Ich freue mich sehr, wenn ihr mit auf diese spannende Reise kommt. Um keine Folge zu verpassen, könnt ihr diesen Kanal hier abonnieren, einfach mit dem Klick auf die Glocke, und uns auch gerne in der Zwischenzeit bei Instagram, Vitalmagazin folgen, Facebook oder auch auf vital.de gehen. Außerdem könnt ihr natürlich ins Vital Printheft schauen, und wir freuen uns immer über Feedback und Anregungen. Schickt uns einfach eine E-Mail an podcastfragen@vital.de. Und wir hören uns dann zur 100. Folge. Ich freue mich sehr drauf. Macht es gut. Bis dahin, eure Clarissa.